Italienische Lyrik 1885 bis 1950. Ein Podcast von Literaturplanet. Heute geht es um Cesare Paveses tödlichen Flirt mit dem Tod. Am Anfang steht sein Gedicht Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Der Tod wird kommen und er wird deine Augen haben. Mit deinen eigenen Augen wird der Tod dir gegenübertreten, dieser taube Tod, der niemals schläft, der uns begleitet Tag für Tag wie unser lächerlichstes Laster und unsere räudigste Reue. Ein hohles Wort nur werden deine Augen sein, ein stummer Schrei, ein nachtgetränktes Schweigen, ein dunkles Funkeln, das schon heute schwelt in deinen Augenhöhlen, wenn du im Spiegel dein zerfließendes Gesicht betastest. Ach, geliebte Hoffnung, an jenem dunklen Tag wird es Gewissheit werden, dass du das Leben und das Nichts verwebst in einem Faden. Alle blickt der Tod auf andere Weise an, mit deinen eigenen Augen wird er dir begegnen. Und es wird sein, als würdest du ein Laster von dir werfen, als würdest du im Spiegel ein totes Wesen auferstehen sehen, als würde mit geschlossenen Lippen ein Fremder mit dir reden. Stumm wirst du steigen in den stummen Strudel. Am 26. August 1950 mietete Cesare Pavese im Turiner Hotel Roma ein Zimmer, wo er sich kurz vor seinem 42. Geburtstag mit einer Überdosis Schlafmittel das Leben nahm. In seinem Nachlass fand man 10 im März und April desselben Jahres entstandene Gedichte, darunter auch die eben zitierten Verse. Ohne Kenntnis von Paveses Schicksal ließe sich das Gedicht wohl allgemein auf die Todesverfallenheit eines jeden Menschen beziehen, auf die Tatsache, dass der Tod sich schon bei der Geburt im Herzen eines jeden einnistet. Liest man das Gedicht jedoch vor dem Hintergrund von Paveses Freitod als Selbstgespräch, so verweisen die Verse darauf, dass der Dichter schon lange zuvor mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen. In der Tat war der Tod für Pavese sein Leben lang wie ein Spiegelbild, ein dunkler Schatten, den er bei jedem Blick in den Spiegel wahrnahm. Auch die Charakterisierung des Todes als vizio assurdo, als absurdes Laster, passt gut zu den wiederkehrenden Flirts des Autors mit dem Tod. In gewisser Weise war der Tod in Paveses Leben wie die 13. Fee im Märchen. Er stand schon an der Wiege des Autors. 3 seiner 4 Geschwister sind früh verstorben, der als Gerichtsschreiber in Turin tätige Vater erlag bereits 1914 einem Gehirntumor. Da war Pavese gerade 5,5 Jahre alt. In einem solchen Alter können Kinder die Tragweite des Todes noch nicht ganz erfassen. Sie sind jedoch alt genug, um die Tragödie bewusst zu erleben. Da sie diese jedoch noch nicht adäquat verarbeiten können, ist die natürliche Reaktion die Verdrängung. So kann das Trauma des frühen Schicksalsschlags einen Schatten auf das ganze spätere Leben werfen. Ein weiterer Grund für Paveses tiefe Melancholie sind die zahlreichen unglücklichen Liebesaffären, die sein Leben wie eine ständig neu aufbrechende Wunde durchziehen. 1925, noch während der Schulzeit, verliebte er sich unglücklich in die Tänzerin Carolina Mignone. Einmal wartete er im Regen so lange auf sie, dass er sich eine Rippenfellentzündung zuzog, an der er 3 Monate lang laborierte. 1936 endete die Liebesbeziehung zu der antifaschistischen Mathematikerin Tina Pizzardo damit, dass diese während Paveses Verbannungszeit in Kalabrien einen anderen heiratete. 1940 begann Pavese eine Beziehung mit einer seiner Schülerinnen am Gymnasium, wo er als Englischlehrer arbeitete. Zweimal, 1940 und 1945, bat er sie, ihn zu heiraten. Beide Male lehnte sie ab. Kurz nach Kriegsende lernte Pavese in der römischen Niederlassung des Verlags Einaudi die dortige Mitarbeiterin Bianca Garufi kennen. Auch das Verhältnis zu ihr war nicht von Dauer, auch wenn Pavese ihr mehrere Gedichte widmete und sogar gemeinsam mit ihr einen Roman schrieb. 1950, im Jahr seines Todes, hatte Pavese schließlich zwei weitere unglückliche Affären. Zuerst verliebte er sich in die amerikanische Schauspielerin Constance Dowling. Diese lud ihn ein, sie zu begleiten, begann jedoch am Bestimmungsort der Reise eine Affäre mit einem anderen Schauspieler. Wie sehr Pavese sich davon getroffen fühlte, zeigt die Tatsache, dass er Dowling die zu seinen Lebzeiten unveröffentlichte Gedichtsammlung mit den oben zitierten Versen widmete, was auch seinen späteren Freitod unmittelbar mit dem Schmerz über die gescheiterte Liebesbeziehung in Verbindung bringt. Im Sommer 1950 schließlich hatte Pavese eine letzte Liebesbeziehung mit der 18-jährigen Romilda Bollati, der Schwester des Verlegers Giulio Bollati. Dieses Liebesabenteuer des knapp 42-Jährigen mit einer Frau, die sein Kind hätte sein können, führte Pavese vor Augen, dass die Liebe für ihn nur noch eine Sehnsucht nach einem vergangenen, also unerreichbaren Glück war. In einem Brief an die Geliebte charakterisierte er das Verhältnis daher als das letzte Flackern der Kerze. Gleichzeitig sprach er in dem Brief von dem Gefühl, dass die, die ich geliebt habe, mich nie ernst genommen haben. Mit anderen Worten, Pavese fühlte sich vom weiblichen Geschlecht unverstanden. Es ist allerdings gut möglich, dass auch das Gegenteil der Fall war, dass also auch die Frauen sich von Pavese unverstanden fühlten, weil sie instinktiv den Widerspruch zwischen seinem Werben um sie und der unüberbrückbaren Distanz zu ihm spürten. Paveses unglückliche Liebesbeziehungen könnten damit ebenfalls einer Folge seiner in der frühen Kindheit erworbenen Bindungsschwäche sein, der unbewussten Angst, sich ganz auf einen anderen Menschen einzulassen, den der Tod einem in jedem Augenblick aus den Armen reißen kann. Die einzige Frau, zu der Pavese zeitlebens eine enge Beziehung unterhielt, war daher nicht zufällig seine Schwester, in der er wohl eine Art Brücke zu seiner Kindheit sah. Als seine Mutter 1930 starb, zog er sogar in das Haus seiner Schwester und ihrer Familie und auch später zog es ihn immer wieder in deren Nähe als dem einzigen Fixpunkt in seinem Leben. Während seines Studiums an der Universität Turin, das Pavese 1930 mit einer Arbeit über den US-amerikanischen Dichter Walt Whitman abschloss, kam der Autor auch mit antifaschistischen Kreisen in Kontakt. Er teilte deren Überzeugungen, trat jedoch nicht mit derselben Konsequenz für diese ein wie andere. So wurde Pavese trotz seiner regimekritischen Haltung Mitglied der faschistischen Partei, um leichter eine Anstellung als Englischlehrer zu finden. Dass er ins Visier der Behörden geriet und 1935 für einige Monate nach Brancaleone in Kalabrien verbannt wurde, verdankte sich so auch eher einer Nebensächlichkeit. Pavese hatte seine Wohnung als Kontaktadresse für den Briefwechsel mit einem inhaftierten Oppositionellen zur Verfügung gestellt. Die an der Universität geknüpften Kontakte zu antifaschistischen Kreisen waren für Pavese auch beruflich von Vorteil. Sie halfen ihm bei der Veröffentlichung des Gedichtbandes Lavorare Stanca, ermüdende Arbeit, und als Giulio Einaudi seinen heute legendären Verlag gründete, lud er den Freund zur Mitarbeit ein, hauptsächlich als Übersetzer. Pavese's Übersetzungen aus dem Englischen trugen wesentlich zur Popularität der amerikanischen Literatur im Italien der Nachkriegszeit bei. Neben Herman Melvilles Moby Dick übersetzte Pavese auch Werke von Sherwood Anderson, Daniel Defoe, Charles Dickens, John Dos Passos, William Faulkner, James Joyce und Sinclair Lewis ins Italienische. Auch Paveses eigener Erzählstil ist von der modernen amerikanischen Literatur beeinflusst und hat so den italienischen Neorealismo mitgeprägt. Seine Sujets weisen allerdings immer wieder einen mythisch-fantastischen Hintergrund auf. Mit der 1929 gegründeten antifaschistischen Widerstandsgruppe Giustizia e Libertà, Gerechtigkeit und Freiheit, stand Pavese über seine Freunde in enger Verbindung. Er ging allerdings nicht wie andere Mitglieder in den Untergrund oder beteiligte sich gar am Widerstandskampf der Partisanen. Stattdessen wurde er, als er 1943 Verlagsgeschäfte in Rom erledigen sollte, zum Militärdienst einberufen. Dieser bestand für ihn allerdings im Wesentlichen in einem 6-monatigen Aufenthalt in einem Militärkrankenhaus, in das er aufgrund seines Asthma-Leidens eingewiesen worden war. Bei seiner Rückkehr nach Turin Anfang September 1943 war die Stadt nach der Absetzung Mussolinis durch den Gran Consiglio del Fascismo, den Großen Faschistischen Rat, von deutschen Truppen besetzt. Pavese suchte daraufhin mit seiner Schwester Zuflucht auf dem Land. Dort ereilte ihn Anfang März 1944 die Nachricht vom Tod eines engen Weggefährten, des aus der Ukraine stammenden Autors und Ehemanns der Schriftstellerin Natalia Ginzburg, Leone Ginzburg, unter der Folter der Faschisten. Seine Reaktion darauf beschreibt Pavese in seinem Tagebuch mit den Worten: Ich lebe wie in einem Nebel. Ich denke immer daran, habe es aber stets nur verschwommen vor Augen. Man gewöhnt sich schließlich an diesen Zustand, in dem man den wirklichen Schmerz immer auf morgen verschiebt, und so vergisst man und hat nicht gelitten. Eben dieses Gefühl kommt auch in einem im Dezember 1945 entstandenen Gedicht zum Ausdruck. Es beschreibt die Trauer der Überlebenden wie eine sie umfangende dunkle Wolke. Die Dunkelheit wird damit zu einem Teil ihres Lebens. Sie können die Augen vor ihr verschließen oder sie können die Augen öffnen und sich ihrer Trauer stellen. In jedem Fall wird ihr Leben jedoch von Dunkelheit überschattet bleiben. Du bist die Erde und der Tod. Deine Heimat sind das Schweigen und die Dunkelheit. Nichts gibt es, das dir ferner wäre als das Morgenrot. Nur Schmerz erwartet dich in deinem scheinbaren Erwachen, er pocht in deinen Adern, schimmert unbemerkt von dir in deinem Blick. Du lebst das Leben eines Steins, bedeckt von ausgedörrter Erde. Ein Gewand aus fremden Träumen und stummen Schluchzern hüllt dich, von dir unbeachtet, ein Teich aus dunklem Schmerz umzittert dich, ohne Widerhall in deiner Seele. Du bist die Erde und der Tod. Nach dem Ende der faschistischen Ära belastete Cesare Pavese nicht nur die Trauer um die getöteten Freunde. Vielmehr plagten ihn auch Gewissensbisse. Während er auf dem Land das Kriegsende abgewartet hatte, hatten viele ehemalige Weggefährten im Kampf gegen die deutsche Besatzung und für die Befreiung vom Faschismus ihr Leben verloren. Der Titel seiner 1948 erschienenen Erzählsammlung »Prima che il gallo canti«, bevor der Hahn kräht, kann sogar als eine Art öffentliche Selbstanklage verstanden werden. Durch den impliziten Verweis auf Judas deutet der Titel der autobiografisch grundierten Prosa das eigene Verhalten als Verrat. Vor diesem Hintergrund sind auch Paveses Eintritt in die Kommunistische Partei und seine Mitarbeit bei der kommunistischen Tageszeitung L'Unità zu verstehen. Für Pavese war dies eine Art tätige Reue, der Versuch, sich wenigstens entschlossen am Aufbau der Strukturen für eine humanere Welt zu beteiligen, wenn er sich schon an dem Kampf gegen die Zerstörung der inhumanen Strukturen nicht an vorderster Front beteiligt hatte. Dieser Versuch scheiterte allerdings kläglich. Auch in dem neuen sozialen Umfeld blieb Pavese ein Außenseiter. Verbittert notierte er am 15. Februar 1950 in seinem Tagebuch: Pavese ist kein guter Genosse. Überall spricht man von Intrigen. So sehen sie also aus, die Reden derer, die dir am meisten am Herzen liegen. Der Schatten der Schicksalsschläge aus der frühen Kindheit, die Liebe als eine einzige Chronologie des Scheiterns, die Trauer um die im Widerstandskampf gegen den Faschismus gefallenen Freunde, die Schuldgefühle des Überlebenden, das Gefühl, nirgends richtig dazuzugehören, menschliche Niedertracht. Wer nach Gründen für Cesare Paveses Freitod sucht, wird mehr als genug davon finden. Aber war sein Freitod wirklich unausweichlich? Neben dem toten Dichter fand man eine Ausgabe seiner 1947 erschienenen Gespräche mit Leuko, in denen Pavese sich den ewigen Menschheitsfragen im Medium antiker Mythen nähert. In dem Buch befand sich ein Zettel, auf dem der Dichter ein Zitat aus den Dialogien notiert hatte. Der sterbliche Mensch, heißt es darin, hat nur durch die Erinnerung, die er in sich trägt, und die Erinnerung, die er hinterlässt, an der Unsterblichkeit teil. Ein weiterer Satz war seinem Tagebuch entnommen. Ich habe gearbeitet, ich habe den Menschen Gedichte gegeben, ich habe den Kummer von vielen geteilt. Diese Sätze spiegeln nicht die Verzweiflung eines Menschen wider, der für sich keinen anderen Ausweg mehr sieht als den Tod. Wer möchte, dass man sich an ihn und seine Werke erinnert, der sucht nach einer Brücke ins Leben, nach einer dauerhaften Verbindung mit anderen, nach einem festen Platz in der Welt. Diese Brücke ins Leben war zu eben dem Zeitpunkt, als Pavese sich das Leben nahm, gerade im Entstehen. Seine Karriere als Schriftsteller hatte damals gerade Fahrt aufgenommen. Nach dem Zusammenbruch der faschistischen Herrschaft und dem Ende des Krieges hatte er mehrere Werke veröffentlicht und zwei bedeutende Literaturpreise erhalten. Einen davon, den Premio Strega, erst kurz vor seinem Tod. So möchte man dem Dichter noch nachträglich zurufen: Hättest du doch nur ein wenig mehr Geduld gehabt mit deinem Leben. Nur noch kurze Zeit und du wärst ein anerkannter Autor gewesen, jemand, der über die Grenzen seines Landes hinweg bekannt ist und wertgeschätzt wird. Leider wären unsere Worte aber wohl auch damals wirkungslos geblieben. Denn es ist ja gerade ein Kennzeichen der manifesten Depression, dass sie ihre Opfer mit dem Gift einer eigenen Logik betäubt. Einer Logik, welche die Betreffenden umhüllt wie ein dichter Nebel, den kein rationales Argument durchdringen kann.